Individualität ist in unserer heutigen westlichen Generation viel wichtiger als früher. Erinnert sich noch jemand, was Kennedy zum Beispiel gesagt hat in den 60er Jahren? Frag nicht, was das Land für dich tun kann, sondern frag, was du für das Land tun kannst. So mehr einer für alle, alle für einen. Heute ist Individualität sehr wichtig bei uns im Westen. Aber es gibt auch heute bei uns noch einige Dinge, die wir alle gemeinsam haben, erlebt haben oder gerade am Erleben sind. Zum Beispiel, wir alle hatten mal den ersten Schultag. Bei einigen ist es schon eine Zeit her. Vielleicht erinnert ihr euch noch an die Fotografie, die dann irgendwo mit dem Farbstift oder so war, wie auch immer. Wir alle kamen in die Oberstufe und irgendwann war die obligatorische Schulzeit zu Ende. Diese drei Stufen, die haben einerseits mit dem Bildungsansatz unseres Landes und den Möglichkeiten unserer Länder da in Mitteleuropa zu tun. Szenenwechsel. Wir gehen 2000 Jahre zurück ungefähr. Der Apostel Johannes beschreibt in seinem ersten Brief drei geistliche Entwicklungsstufen, zu denen alle Christen aus allen Zeiten eingeladen sind. Und wir lesen diesen Text da miteinander. Es sind nur drei Verse aus dem zweiten Kapitel vom ersten Johannesbrief. Und dort heißt es: Euch, meine lieben Kinder, schreibe ich, weil euch die Sünden vergeben sind. Das verbürgt uns sein Name. Euch Vätern schreibe ich, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an da ist. Euch Jugendlichen schreibe ich, weil ihr den Bösen besiegt habt. Ich will es noch einmal sagen, ihr Kinder, ich erinnere euch daran, dass ihr den Vater kennt. Ihr Väter, ich erinnere euch daran, dass ihr den erkannt habt, der von Anfang an da ist. Ihr Jugendlichen, ich erinnere euch daran, dass ihr stark seid und das Wort Gottes in euch lebt und ihr den Bösen überwunden habt. Amen. Johannes richtet sich mit seinem ersten Brief vermutlich an die Gemeinden in Kleinasien. Er hat ja vor allem in Ephesus gewirkt. Wir erinnern uns in unserer Serie über die Offenbarung von Ephesus bis nach Laodicea. Es geht Johannes in diesem Brief darum, die Christen, die er im Fokus hat, zu ermutigen und zu fördern, zu stärken. In unserem Text geht es also nicht um drei schulische Etappen, sondern es geht um drei geistliche Entwicklungsstufen. Wir könnten auch sagen, drei geistliche Alter werden hier angesprochen. Und diese Entwicklungsstufen sind unabhängig von unserem biologischen Alter. Es geht um Kinder, die Väter und Mütter und die Jugendlichen in Christus. Und dass Johannes in nur drei Versen diese drei Gruppen gleich doppelt erwähnt, zeigt, wie sehr ihm das Thema auf dem Herzen liegt. Weil das ist sehr ungewöhnlich. Es gibt nicht viele solche Stellen. Wo immer ein Baby auftaucht, gibt es einen Jö-Effekt. Und unabhängig von unserer Persönlichkeit vielleicht auch, von unserer Kultur, manchmal je mediterraner, desto mehr, haben Kleinkinder auch einen Jö-Bonus. Kindern wird fast alles verziehen. Manchmal gilt sogar, je kleiner, desto süßer, desto herziger. Und doch, das Ziel eines Menschenlebens ist mit dem Auf-die-Welt-Kommen nicht erreicht. Da sind wir uns einig, unabhängig von den Kulturen. Genauso könnten wir sagen, das Ziel eines Lebens als Christ, als Nachfolger von Jesus, ist mit der Bekehrung, der Wiedergeburt, also der Geburt aus dem Geist, Johannes 3, noch nicht erreicht. Vielmehr sind Bekehrung und Wiedergeburt der Start, der Anfang einer geistlichen Reise. Es geht in unserem Glaubensleben nicht nur darum, gläubig zu werden, gläubig zu bleiben und irgendwann mal gläubig, Entschuldigung, zu sterben. Das wäre ja traurig, das ist kein Abenteuer. Es geht um viel mehr. Gott lädt uns zu viel mehr ein, zu Wachstum, zu Entwicklung, das zu entdecken, was er bereits in dieser Welt zum Teil auch versteckt hat. So wie es biologische Entwicklungsstufen gibt, noch einmal Babys, Kinder, Teens, Adoleszente, Erwachsene, Alte, wenn wir das etwas zusammenfassen, gibt es entsprechend auch drei geistliche Reifestufen. Alles, was lebendig ist, wächst, entwickelt sich, ist dynamisch und nicht statisch. Und noch zur Sprache, vor allem bei Luther heißt es, die Männer und die jungen Männer und so weiter. Im Griechischen dieser Zeit wurde, wenn alle gemeint waren, der komplementäre Plural verwendet, kennen wir heute auch. Das heißt, wenn Paulus oder Johannes schreibt, liebe Brüder, dann meint er immer liebe Brüder und Schwestern. Das heißt, in diesen drei geistlichen Entwicklungsstufen sind selbstverständlich Männer und Frauen und Bube und Mädli mit gemeint. Also, kommen wir zu den Kindern in Christus. Es heißt darüber, euch sind die Sünden vergeben und ihr habt den Vater erkannt. Oder ihr habt Gott als euren Vater erkannt. Erinnerst du dich daran, wie es war, als du sein Kind geworden bist? Was für eine Freude! Was für ein Aha-Erlebnis hat sich da in unserem Herzen ausgebreitet, bis in unseren Verstand hinein und bis in unsere Gefühle war da etwas zu spüren, das wir vorhin vielleicht noch gar nicht so erlebt hatten. Eine Dankbarkeit hat uns erfüllt, als wir erleben durften, dass Jesus auch die Last von unseren Schultern genommen hat, dass wir versöhnt sein dürfen mit dem Allmächtigen, mit dem, der das ganze Universum gemacht hat. Unglaublich, oder? Da haben wir vielleicht zum ersten Mal etwas von seinem Shalom gespürt, von seinem Frieden und waren glücklich, ruhig, zufrieden. Bei mir war es so, ich hatte das vorher noch nicht so gekannt. Ähnlich wie wenn sich ein Baby angenommen fühlt, Vertrauen fasst zu seiner Bezugsperson, trinken durfte, sein Bäuerchen gemacht hat und frisch angezogen auf dem Arm seiner Mutter einschläft. Das ist die Erfahrung, die wir als Kinder in Christus machen dürfen. Ankommen. Euch sind die Sünden vergeben, hat zur Folge, dass Gott, der himmlische Vater, uns durch das Kreuz, durch das Geschehen von Karfreitag anschaut. Und er sieht uns als Erlöste, als Befreite, als Vergebene, als neue Kreaturen, als eben eine neue Schöpfung, als sein Kind. Wir könnten sagen, Gott hat uns adoptiert. Ihr habt den Vater erkannt, ihr habt Gott als euren Vater erlebt. Nach dem rundum wohltuenden Bad in seiner Gnade beginnen wir in dieser Stufe zu begreifen, dass wir nicht allein sind in dieser Welt. Dass wir nicht lost in space sind. Dass wir spirituell nicht obdachlos sind. Dass wir nicht verloren sind irgendwo im Universum, sondern dass da jemand ist, der sich um uns kümmert, der sich für uns interessiert, der uns in unserer Individualität liebt und annimmt. Wir beginnen zu begreifen, dass wir einen Vater im Himmel haben, dem wir etwas bedeuten, der nicht nur alles für unser Heil, zu unserem Wohl gegeben hat, sondern auch, dass er uns umsorgt, dass er mitgeht und dass wir nie tiefer fallen können als in seine Hand. Diese Listen sind nicht abschließend, natürlich. Vielleicht kommen euch noch ganz andere Dinge in den Sinn. Wenn ihr zurückdenkt, wo bin ich sein Kind geworden? Was war mir da wichtig? Bei den meisten Christen dauert diese erste Phase, das schreibt Johannes drüber, die geistliche Kindheit, je nach Fütterung dranbleiben und Persönlichkeit vielleicht 1 bis 3 Jahre. Nachdem ich mich bekehrt habe. Und danach folgt die zweite Stufe oder die zweite Phase der geistlichen Reife. Es geht um junge Männer und junge Frauen in Christus. Diese zweite Phase, die dauert deutlich länger und ist immer individuell. Vielleicht 10, vielleicht 20, vielleicht sogar 30 Jahre. Bevor wir dann in der dritten Phase zu geistlichen Eltern werden. Johannes umschreibt die zweite Phase folgendermaßen. Ihr jungen Männer und Frauen Christus, ihr seid stark, das Wort Gottes bleibt, lebt in euch und ihr habt den Bösen besiegt und überwunden. Der Fortschritt, den wir in dieser Phase erleben dürfen, gründet also auf zwei Säulen. verwurzelt sein im Wort und sich vom Heiligen Geist, der seit unserer Wiedergeburt in uns lebt, Erkenntnis über unser Woher und Wohin schenken zu lassen und begreifen, dass wir im Glauben leben und noch nicht im Schauen. Und dass genau dieser Aspekt meint, dass wir mit Kämpfen zu tun haben werden. Es gibt keinen Sieg ohne Kampf. Und manchmal denken wir, wann ist diese Phase endlich vorüber? Und vielleicht ist es auch noch zu sagen, das ist natürlich nicht mit dem Rasiermesser und schwarz-weiß erste, zweite, dritte. Manchmal haben wir Rückfälle oder positiv ausgedrückt, wir bleiben immer Kind, auch wenn wir bereits geistliche Eltern sind. Und trotzdem, diese Phase, die zerrt, die braucht Energie. Das Verwurzeltsein in seinem Wort ist so wichtig, damit ich die Stürme, die mich auch oder manchmal gerade als Christ treffen, durchstehen kann. Ich weiß nicht, habt ihr noch ein Bild von Lothar oder irgendeinem anderen Sturm vor euch, der einfach ganze Schutzwälder oder ganze Flächen, quadratkilometerweise zum Teil, einfach niedergemäht hat? Vielleicht erinnert ihr noch an andere Stürme. Wohl dem, der nicht ein Flachwurzler ist in den Stürmen des Lebens. Botanisch, ich habe das nachgeschaut, sind zum Beispiel Fichten, Erlen oder der Ahorn sind Flachwurzler. Die suchen nach Nahrung und nach Wasser an der Oberfläche. Hat auch Vorteile, aber hat Nachteile, je stärker ein Sturm wird. Wenn wir geistliche Flachwurzler bleiben, dann werden wir in den Stürmen des Lebens nicht bestehen können. Botanisch Tiefwurzel sind Lärchen, Kiefern oder ich habe noch die Akazie gefunden, die kommt leider bei uns in dieser Gegend nicht so vor. Die Akazie, die wird vielleicht 3 bis 5 Meter hoch, aber die hat Wurzeln bis zu 40 Metern. Und sie kann in der Wüste überdauern. Kann 2 Jahre nicht regnen und die überlebt. Weshalb? Weil sie tiefe Wurzeln hat. In meinem Psalm, der ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen. Wunderbar, wenn wir das Strandhaus haben, bei Luana dann zu Gast sind. Wir erinnern uns. Wie schön ist, wenn wir gerade so neben einem Bach sind. Aber wie viel besser ist es, wenn wir die Wurzeln tief wachsen lassen. Ins Grundwasser. Wenn wir uns überlegen, wo gibt es Grund, der trägt. Wo gibt es Erfrischung in unserem Leben. Das Erfülltsein mit dem Heiligen Geist ist so wichtig, damit ich nicht auf den Gedanken käme, vielleicht in jugendlichem Leichtsinn, dass ich alleine kämpfen und siegen könnte. Haben wir auch schon versucht und gemerkt, geht nicht immer. Weder durch Herr noch menschliche Kraft durch meinen Geist soll es geschehen. Ohne Heiligen Geist, nein, positiv, mit dem Heiligen Geist werden wir Schlachten gewinnen können. Wir werden nicht verschont von Schlachten und Kämpfen. Aber wir werden sie durchstehen können. Der Geist, der uns auch in alle Wahrheit leitet. Dann die Kampffelder, die zu dieser Phase gehören, sind eigentlich 3. Wir werden kämpfen bezüglich unserer alten und neuen Natur. Je nach Übersetzung, die alte Natur meint das Fleisch, der alte Mensch, der alte Adam. Luther hat gesagt, er kann schwimmen. Auch wenn wir den ablegen wollen, der kommt immer wieder. Es ist mühsam, es ist ein Kampf. Wir kennen das. Paulus sagt, nicht das Gute, das ich will, tue ich, sondern das Böse, das ich nicht will. Das ist der alte Mensch. Es ist ein Kampf. Oder wir haben Kämpfe zu kämpfen in der Welt, in der wir leben. Und dann gibt es noch Kämpfe, die wir in der unsichtbaren Welt ausfechten. Das Bild der alten und der neuen Natur, vom Fleisch und vom Geist und was es für uns heißt, beschreibt Paulus im Brief an die Epheser sehr gut. Ich lade euch ein, wieder mitzulesen. Ihr sollt euer altes Leben wie alte Kleider ablegen. Folgt nicht mehr euren Leidenschaften, die euch in die Irre führen und euch zerstören. Lasst euch in eurem Denken verändern und euch innerlich ganz neu ausrichten. Zieht das neue Leben an, wie ihr neue Kleider anzieht. Ihr seid nun zu neuen Menschen geworden, die Gott selbst nach seinem Bild geschaffen hat. Jeder soll erkennen, dass ihr jetzt zu Gott gehört und so lebt, wie es ihm gefällt. Dieser Kampf, der hat nicht nur mit unserem Verhalten zu tun. Wenn das nur auf unser Verhalten abzielt, dann werden wir keine Siege einfahren. Es geht darum, uns innerlich erneuern zu lassen. In der Psychologie ist das längstens erkannt auch. Alles, was intrinsisch ist, die inwendige Motivation, die bringt einem viel weiter, als wenn jemand von außen sagt, so jetzt komm, reiß dich zusammen, versuch's noch einmal, oder wir uns selber versuchen. Wir sollen uns erneuern lassen. Wir dürfen das Alte ablegen, wie befreiend. Wann habe ich das Alte bewusst das letzte Mal abgelegt? Wir sind in unserer Generation ziemlich hygienebewusst. Wir wechseln unsere Kleider mehrmals die Woche. Früher gab es einmal im Jahr den Waschtag. Und es gab noch eine Zeit, da hatte man sich in der Französischen Revolution Warzen aufgesetzt und so weiter, weil das Schönheitsideal anders war, oder? Aber wieder zurück hier. Wann haben wir zuletzt bewusst gesagt, und ich will das Alte, das sich immer noch an mich haftet, dass mir manchmal die Bleikugel bei Lucky Luke, da bei den Daltons, anhaftet, ich will das weghaben. Ich darf es ablegen. Gott nimmt es mir nicht weg. Er könnte es, aber er kommt nicht und sagt, ich nehme es dir weg. Es heißt, ich soll es ablegen. Zum Kampffeld über die Welt, in der wir leben, da passt zum Beispiel der Text aus Römer 12, der zweite Vers. Richtet euch nicht nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lasst die Art und Weise, wie ihr denkt, von Gott erneuern und euch dadurch umgestalten, sodass ihr prüfen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob es Gott gefallen würde und vor allem, ob es zum Ziel führt. Und das dritte Kampffeld, das hat gerade niemand mehr mitgelesen, wahrscheinlich wart ihr so innerlich dran, wunderbar. Und dann gibt es noch ein Kampffeld, das die einen belächeln und sagen, das gibt es nicht, und die anderen, die kämpfen nur noch dort. Wir kommen dann noch zu dem, was C.S. Lewis über diese Möglichkeiten sagt. Aber auch hier gibt es den Text aus Epheser 6 über die geistliche Waffenrüstung. Lesen wir noch einmal gemeinsam. Kämpfen wir gemeinsam. Denn wir kämpfen nicht gegen Menschen. Darf ich schnell eine Klammer auf? Entschuldigung. Häufig will uns der Feind einreden, dass wir gegen Menschen kämpfen. Weil der andere und die andere, die nerven mich nun einmal, oder? Sei es der Nachbar, sei es eben vielleicht der Lehrerkollege oder keine Ahnung. Aber wir haben häufig das Gefühl, wir kämpfen gegen Menschen. Eigentlich kämpfen wir nicht gegen Menschen. Und wo wir das erkennen, braucht es weder Kreuzzüge noch sonst irgendwie physische Gewalt. Wenn wir erkennen, dass wir nicht gegeneinander kämpfen, sondern, lesen wir weiter, wir kämpfen gegen unsichtbare Mächte und Gewalten. Gegen die bösen Geister, die diese finstere Welt beherrschen. Darum greift zu den Waffen Gottes. Wenn dann der schlimme Tag kommt, könnt ihr Widerstand leisten, jeden Feind niederkämpfen und siegreich das Feld behaupten. Und jetzt C.S. Lewis, er sagt, es gibt zwei Irrtümer über die Teufel, die Dämonen, die bösen Geister, in die das Menschengeschlecht leicht verfällt. Der eine ist, ihre Existenz überhaupt zu leugnen. Ich kenne Leute, mit denen kann man über Gott und die Welt sprechen. Wenn es um Satan geht, um den Durcheinanderbringen, dann sagen die, ach, hör auf, komm, alles, was recht ist, nur nicht übertreiben. Das wäre die eine Seite, auf die man vom Pferd fallen könnte. Der andere besteht darin, an sie zu glauben und sich in übermäßiger und ungesunder Weise mit ihnen zu beschäftigen. Die Teufel selbst freuen sich über beide Irrtümer gleichermaßen. Also entweder negiere ich, dass es das Böse gibt, oder ich sehe hinter jedem Busch einen Dämon. Das wären so die beiden Dinge, die wir vermeiden sollen in dieser Zeit, in der wir als junge Männer und Frauen Christus am Kämpfen sind. Noch einmal diese drei Kampffelder, wir kommen nicht um sie herum. Und vielleicht noch, das tönt vielleicht auch nach Krampf, aber gerade hier in der unsichtbaren Welt denken wir daran, es geht nicht darum, dass wir den Teufel besiegen. Christus übernimmt das. Aber wir sollen seinen Sieg proklamieren. In unserer Generation ist es unsere Aufgabe, andere darauf hinzuweisen, dasselbe zu glauben. Hey, seit Karfreitag und Ostern sind die Karten nicht nur neu gemischt, sondern ist der Ausgang geklärt. Und schließlich, wenn wir noch mögen, frage ich jetzt gar nicht, Entschuldigung, noch die dritte Phase, die geistlichen Väter und Mütter, geistliche Eltern. Kennt ihr so Menschen, wo ihr hingeht vielleicht, wenn ihr eine seelsorgliche Frage habt oder wenn ihr sagt, ich möchte gerne noch die Meinung von dieser Person hören über diese Frage. Das sind meistens Menschen, die schon eine gewisse Erfahrung haben. Das sind nicht geistliche Säuglinge. Geistliche Väter und Mütter haben eine Ewigkeitsperspektive. Sie wissen, was kommt. Wissen in Anführungszeichen. Sie schauen vom Ziel her und sind drum im Hier und Jetzt für andere Menschen, für uns eine große Hilfe. Johannes schreibt über Christen, die in dieser Phase, in dieser Entwicklung angekommen sind. Ihr habt den erkannt, der von Anfang an da ist. In einer anderen Übersetzung heißt es, der von Alters her ist. Weil wir können ja den Anfang nicht ergründen. Gott war ja schon immer da. Aber der eben schon immer da war, eben diese Ewigkeitsperspektive. Die haben erkannt, hey, es ist nicht nur unser himmlischer Daddy, auf dessen Arm oder Schoß ich mich ausruhen kann, wo ich geborgen bin, sondern der hat viel mehr im Sinn. Er hat diese Welt geschaffen, er hat uns gewollt, er hat mich gewollt und er wird mich irgendwo hinführen. Es geht über diese sichtbare Welt hinaus. Das gehört zur Erkenntnis. Und genauso wenig wie ein Mensch biologisch als Vater oder Mutter geboren wird, ist es unmöglich, dass wir nach unserer Bekehrung und Wiedergeburt gerade als geistliche Eltern durchstarten können. Das entlastet uns und es macht uns demütig. Wir dürfen zuerst in der Gnade baden, uns über unsere neue Identität als Kinder Gottes freuen. Gott erwartet von uns nicht, dass wir kaum von Neuem geboren quasi als geistliche Säuglinge ohne Vorbereitung in einen Kampf ziehen. Wir müssen auch nicht gleich nach unserer Bekehrung eine geistliche Verantwortung für andere übernehmen oder übernehmen wollen. Das bedeutet aber auch, dass wir nicht davon ausgehen können, dass wir gerade nach dem Erfülltsein mit dem Heiligen Geist alles begriffen und erkannt haben. Wissen, was Gott will und quasi kampflos Sieg um Sieg einfahren werden. Dies anzuerkennen und zu bejahen hat dann eben mit Demut zu tun, dass ich sagen kann, eigentlich möchte ich dorthin und ich habe schon etwas geschmeckt davon, aber es ist mir klar, dass ich noch nicht dort bin, wo ich hin möchte. Dass ich noch nicht der oder die bin, als der oder die Gott mich sieht. Ich habe noch nicht alles Potenzial entdeckt, das Gott in mich schon hineingelegt hat. Geistliche Väter und Mütter haben selber an Körper, Seele und Geist erfahren, was es heißt, Kind im Glauben zu sein, und sie kennen aus eigener Erfahrung, dass man in Kämpfen verwundet worden ist, dass man verletzt worden ist. Nur wer das aus eigener Erfahrung kennt, kann geistliche Elternschaft ausleben. Geistliche Eltern, die kennen Fallen und Hinterhalte, sagt man das auf Hochdeutsch, Hinterhalte, der Plural, Hinterhalt, hat jetzt gesagt. Und sie kennen auch den Unterschied zwischen einer richtigen Gefahr und einem Bluff. Wir werden selber zu geistlichen Eltern, wo wir bewusst und in allen Abenteuern und Herausforderungen des Lebens unser Vertrauen in Gott setzen und wo wir auch in Schwierigkeiten und Schmerzhaften nicht resignieren. Resignation wäre das Allerschlimmste. Signieren kennen wir von Verträgen, oder? Wenn ich etwas will, wenn ich Luanas Haus kaufe, dann unterschreibe ich das. Jetzt höre ich auf, Entschuldigung. Dann setze ich meine Unterschrift da drunter und dann ist es rechtskräftig. Wenn ich resigniere, dann nehme ich mein Einverständnis zurück. Wenn ich bei Gott resigniere, heißt es eigentlich, ich will eigentlich mit dir nichts mehr zu tun haben. Ich glaube nicht mehr daran, dass du ein Ziel hast. Also Resignation ist deshalb etwas Krasses. Geistliche Väter und Mütter haben den erkannt, der von Alters her ist, der über allem steht, der das letzte Wort haben wird und der auch das, was wir als geistliche Kinder und Jugendliche noch nicht klar sehen und befriedigend verstehen, zu einem guten Ende führen wird. Zu seiner Zeit und auf seine Art. Geistliche Väter und Mütter sind weise, weil sie die Ehrfurcht vor Gott nicht verloren haben oder sie wiedergefunden haben. Gott ist nicht nur der Kumpel, Jesus ist nicht nur der Freak, der immer mein Freund ist und der mir immer schaut, dass ich das habe, was ich gerade möchte. Er ist mehr. Väter und Mütter in Christus haben so viel erlebt, dass sie nicht mehr so leicht aus der Bahn zu werfen sind. Nicht jeder Windhauch wird sie umwerfen. Eben dort, wo wir tief verwurzelt sind. In seinem Wort, in seinen Geboten, in seinen Zusagen, in seinen Ermutigungen. Und sie haben die Verheißungen, die noch ausstehen, so verinnerlicht, die sind ins Wesen gesunken. Und es mag noch so stimmen und geistliche Väter und Mütter können sagen, das stimmt. Und es haut mich eigentlich auch um, menschlich gesehen. Aber ich weiß, das ist nicht alles. Und deshalb gebe ich nicht auf. Oder geistliche Väter und Mütter, die fallen 7-mal und stehen wieder auf. Wie wir es auch schon gesagt haben. Die lassen sich nicht runterkriegen. Das macht geistliche Eltern aus. Sie sind wie geistliche Felsen in der Brandung des Umfelds oder des Zeitgeistes. Sie reagieren nicht immer seelisch, sie reagieren nicht unangemessen emotional und nicht im Affekt. Kennst du das, dass du mal im Affekt reagiert hast und nachher gedacht hast, Scheibe, wenn ich doch nur noch 10 Sekunden überlegt hätte, wenn ich nur noch zuerst ein Glas Wasser getrunken hätte, wenn ich noch eine Nacht darüber geschlafen hätte, bevor ich den Brief abgeschickt hätte oder die Mail oder was auch immer. Im Affekt handelt das... hat nichts mit geistlicher Elternschaft zu tun. Geistliche Eltern haben gelernt, auf die Stimme des einen guten Hirten zu hören. Und wenn sie sie nicht mehr hören, dann gehen sie an den Punkt zurück, wo sie sie noch gehört haben. Und fragen und suchen und lassen sich wieder finden vom guten Hirten, der uns sucht, wenn wir uns verirrt haben. Sie treffen geistgeleitete Entscheidungen und vertrauen Gott weiterhin, auch wenn sie selber noch nicht auf alle Fragen eine Antwort haben. Geistliche Eltern wissen, wann es Zeit ist zu schweigen, wann es Zeit ist zu reden und dass es immer Zeit ist zuzuhören. Sie sind dran, und das der letzte Text zu Ihnen, sie sind dran, mit Gottes Augen aus seiner Perspektive sehen zu lernen. Lesen wir noch einmal gemeinsam. Ich baue nicht auf das Sichtbare, sondern auf das, was jetzt noch niemand sehen kann. Denn was wir jetzt sehen, besteht nur eine gewisse Zeit. Das Unsichtbare aber bleibt ewig. Ich weiß nicht, ob ihr die Tagesschau gesehen habt, vorgestern war das, glaube ich, über die Waldbrände auf der ganzen Welt, von Jakutien bis nach Amazonien. Dann gab es einen Blick aus einer NASA-Perspektive. Und da hat die Kommentatorin gesagt, eigentlich brennt die ganze Erde aus Sicht dieser Perspektive. Wir sind in einer Zeit, in der es noch viel mehr brennt als früher und wir sehen es auch schneller. Es hat mich extrem betroffen gemacht, was es heißt. Dann wurde über den Permafrost gesprochen, wie viele Milliarden CO2 dort gespeichert sind und was geschehen wird, wenn das taut. Und der Experte dort in Jakutien hat gesagt, es ist nicht die Frage, ob es taut, es ist die Frage, ob es nächstes Jahr, in 2, in 3 Jahren, vielleicht in 10 Jahren taut. Und dann war die Tagesschau vorbei und was machen wir nachher? Gehen wir uns noch einen Kaffee holen? Gehen wir noch um den See? Was machen wir damit? Also vor unseren Augen geschehen Dinge sichtbar, die nicht zum Guten dienen. Und niemand weiß, wie wir sie überhaupt aufhalten können. Schauen wir nicht nur auf das, was brennt, was vor unseren Augen in dieser Zeit, in unserer Generation zerfällt, zerbricht. Das, was vor 20 Jahren noch gegolten hat, gilt heute nicht mehr. Und jemand hat gesagt, früher hat es vielleicht 10 Jahre gedauert, bis eine Entwicklung fortgeschritten ist. Heute kann das, was früher in 10 Jahren ist, in einem halben Jahr geschehen. Sind wir nicht überfordert, wenn Dinge geschehen, die wir nicht mehr im Griff haben? Und wir sind es dort nicht, wo wir lernen, ihm zu vertrauen. Das heißt, nicht die Hände in den Schoß zu legen und sagen, es kommt schon gut, weil er es gut machen wird. Das stimmt zwar schon auch, aber das wäre dann das Baby, das einfach sich auf den nächsten Shoppen freut. Wo können wir uns einbringen? Ganz praktisch für diese Welt. Für die Menschen, die ihn noch nicht kennen, die noch gar nicht wiedergeboren sind. Wir haben versucht, uns einen kurzen, aber extrem substanziellen Text anzunähern. Und irgendwann nach unserer Serie über die Offenbarung und vor der Wiederkunft von Jesus, möchte ich auf diese Verse aus dem Johannesevangelium noch einmal zurückkommen in einer Dreierserie. Diese Kindschaft, diese Jugendlichen und diese Erwachsenen, diese Elternschaft, was das wirklich heißt. Aber heute wollen wir uns auf diesen Weg einlassen, diese geistliche Entwicklung, die Johannes skizziert. Lassen wir uns darauf ein. Er lädt uns ein dazu. Er prügelt uns nicht dazu, er zwingt uns nicht. Gott, der Heilige Geist ist ein Gentleman, hat mal jemand gesagt. Christus klopft an die Tür, aber er nimmt keinen Rambock. Und wenn ich nicht will, er hat Zeit. Es wird höchstens so sein, dass ich im Nachhinein sage, weshalb habe ich nicht schon früher? Aber diese Erfahrung nimmt er uns nicht ab. Und er wird uns trösten. Hauptsache, wir öffnen die Tür. Freuen wir uns darüber, dass wir jetzt aufgehoben sind, immer aufgehoben sein werden, wie viele Wälder noch brennen werden, was wir alles nicht im Griff haben, nicht mal in unserer Familie vielleicht. Wir sind aufgehoben bei ihm, wenn wir ihn eingeladen haben in unser Herz. Freuen wir uns über jeden Schritt und auch, wenn er noch so klein ist, in die richtige Richtung. Freuen wir uns darüber, dass wir sein Wort haben, es lesen können, dass wir verwurzelt sein können, dass wir die Kämpfe des Alltags nicht alleine ausfechten müssen, sondern dass wir davon ausgehen dürfen, dass er mit uns kommt, wenn er sagt, ich bin bei euch jeden Tag bis ans Ende der Welt. Das heißt auch, er hat schon gesehen, dass diese Welt ein Ende haben wird. Aber es ist nicht nur bis ans Ende dieser Welt mit uns, sondern er hat eine Perspektive darüber hinaus. Das erkämpfen wir uns in dieser zweiten Phase. Und freuen wir uns darüber, dass das Ziel geklärt ist. Und dass wir Mitmenschen in Wahrheit und Liebe dazu einladen und begleiten dürfen, auf ihrem persönlichen Weg. Der Weg von Fritzli und Petli, der verläuft nicht genau gleich wie meiner. Geistliche Eltern werden nicht sagen, ah, ich habe so erlebt, du musst das machen. Das ist Verhaltensebene, das ist nicht der Heilige Geist. Lassen wir uns nicht entmutigen, wenn wir den dreieinigen Gott der Bibel zu Beginn nur vom Hörensagen kennen, sondern erwarten wir leidenschaftlich und getrost, dass wir ihn nach ausgefochtenen und geschlagenen Schlachten, trotz persönlicher Niederlagen, aber auch umwerfenden Siegen, einmal sehen dürfen. Wie wird das sein, wenn wir alle, die wir jetzt hier sitzen, einmal im Himmel sind und vielleicht austauschen und dann alle ein Haus mit Pool haben? Entschuldigung. Mit diesem Vers beschließen wir, für jene, die es nachhören, 1. Korinther 13, 12. Und denken wir daran, wenn ich entmutigt bin, es ist alles Stückwerk. Nur weil ich nur einen Teil erkenne, heißt es nicht, dass es das andere nicht auch noch gibt. Und jetzt sind wir noch in seiner Gegenwart, als Kinder kämpfend, als geistliche Eltern.